Ihr Lieben, alles im Leben hat seine Zeit, so haben wir es gerade von dem weisen Prediger aus der Bibel gehört. Zeit zum Feiern und Zeit zum Klagen, Zeit zum Aufbauen und Zeit zum Loslassen. Aber der Prediger hat auch noch ein paar Sachen vergessen. Zum Beispiel die Zeit zum Schnürsenkel zubinden. Jeder von uns bindet in 75 Jahren durchschnittlich ganze 4 Tage lang Schnürsenkel zu. Ungefähr 3 Monate vergehen mit Zähneputzen. 10 Monate unseres Lebens duschen und baden wir. Fürs abendliche Ausziehen brauchen wir nochmal 20 Tage. Das Ausziehen am Morgen dauert länger. 6,5 Monate bei Männern und 9 Monate bei Frauen. So könnte ich jetzt lange weitermachen, aber ich glaube, ihr habt den Prediger bereits verstanden. Gott hat uns sehr, sehr viel Zeit gegeben, um etwas Schönes und Sinnvolles aus unserem Leben zu machen. Jeden Morgen schreibt er uns 86.400 Sekunden gut und jeden Abend verfällt, was wir nicht sinnvoll verbraucht haben. Nichts bleibt für den nächsten Tag übrig. Aber was soll's, am nächsten Tag gibt uns Gott ja wieder 86.400 Sekunden lang Zeit, etwas Wunderbares mit unserem Leben anzufangen. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass all diese Zeit immer angenehm für uns ist. Der Prediger verbindet jedes positive Ereignis mit einem negativen. Er sagt, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit im Leben. Und vielleicht liegt gerade darin der Reiz unseres Lebens. Vielleicht macht gerade dieses Auf und Ab das Leben lebenswert. Stell dir nur mal vor, es würde alles im Leben immer glatt gehen. Es gäbe keine Höhepunkte und keine Tiefpunkte mehr. Das wäre doch langweilig. Dein Leben gliche einer leeren Glasvitrine. Darum wollen wir uns heute mal zusammen anschauen, welche Teile unseres Lebens wir inzwischen gesammelt haben und zusammengetragen haben. Das sind sozusagen die Bausteine, aus denen unser Leben besteht und die es schön machen. Vielleicht überlegst du mal, was du besonders gerne in deinem Leben tust. Vielleicht spielst du gerne am Computer oder lieber mit dem Fußball. Vielleicht verschlingst du gerne Bücher oder manchmal schreibst du gerne Mails oder Briefe. Vielleicht besuchst du gerne deine Freunde oder vielleicht bist du auch lieber allein. Vielleicht arbeitest du gerne mit deinen Händen oder mit den Maschinen auf der Arbeit oder vielleicht sitzt du viel lieber am Schreibtisch. Magst du Musik und singst du gerne oder vertiefst du dich lieber in Erkenntnisse und Wahrheiten und studierst? Auf all diese Dinge kannst du in deinem Leben aufbauen. Sie sind wichtige Bausteine in deiner kleinen Welt. Denn eins ist klar, jeder von uns baut sich sein eigenes Lebenshaus. Deine Mutter war sicherlich die Erste, die dir Steine für dieses Haus gebracht hat. Die ersten Worte hast du von ihr gelernt und vermutlich war sie auch die Erste, die für dich gebetet hat. Weil deine Mutter und dein Vater dich liebten, zog die Liebe in dein Haus ein. Ohne diese Liebe wäre dein Lebenshaus wahrscheinlich kalt und ungemütlich. So hat deine Familie hoffentlich immer noch einen festen Platz in deinem Leben. Obwohl du dich vielleicht nicht immer mit ihnen verstehst, haben sie dir ganz viel gegeben. Durch sie hast du gelernt, Verantwortung für dein Lebenshaus zu übernehmen. Neue Zimmer sind dazugekommen. Du hast die Schule absolviert und den Führerschein gemacht. Aber dein Haus ist immer noch lange nicht fertig. Es wird höher und breiter. Du freust dich über ein schönes Gesellenstück und schließt deine Ausbildung ab. Du machst ein gutes Geschäft und fühlst dich wohl in deinem Beruf. Du gründest eine eigene Familie und bist stolz, Vater oder Mutter zu sein. Du richtest eine Wohnung für euch ein und machst vielleicht sogar Karriere. Egal wie dein Leben verläuft, sagt die Bibel, du baust das Haus deines Lebens. Manchmal helfen dir andere dabei, aber das meiste machst du allein. Denn was aus deinem Leben wird, das entscheidest du. Du hast es selbst in der Hand, ob dein Lebenshaus auf Sand oder auf Fels steht. Du hast es in der Hand, wie es beschaffen ist und wie es aussieht. Denn du schaffst mit deinen Entscheidungen das Material heran, aus dem dein Haus konstruiert wird. Wenn du entscheidest, eine Freundschaft zu vertiefen oder zu beenden, dann baust du an deinem Haus. Wenn du deinen Zorn zügelst und deinen Feinden vergibst, dann baust du an deinem Haus. Wenn du entscheidest, zu deinem Wort zu stehen oder es zu brechen, baust du an deinem Lebenshaus. Und wenn du dir vornimmst, in der Bibel zu lesen und dich auf Gottes Wort einzulassen auch dann baust du an deinem Haus. Wenn du dein Geld nicht nur für dich behältst und deine Begabung für Gottes Reich einsetzt, dann sorgst du für gutes Material an deinem Lebenshaus. Und wenn du deine Sorgen bei Jesus abgibst und ihn an dein Leben heranlässt, dann investierst du in dein Haus. Und wenn du ein neues Leben mit Jesus anfängst, setzt du dein Haus auf ein festes Fundament. Und nun sitzt du hier in diesem Gottesdienst mit deinem Lebenshaus. Und vielleicht fühlst du dich so behaglich wie in einer Villa mit Park und viel Platz zum Ausprobieren. Vielleicht hältst du dich aber auch eher für eine kleine, gemütliche Hütte am Waldrand. Es ist ein bisschen eng bei dir, aber du magst es so zu leben. Du fühlst dich darin geborgen und hältst das Haus in Stand. Denn du weißt, es gibt auch schlechte Zeiten im Leben. Da ist schon so manches schlechte Wetter auf dein Lebenshaus hereingeprasselt. Dein bester Freund ist weggezogen, in der Schule wurdest du gemobbt, auf der Arbeit gibt es immer nur Ärger. Du weißt inzwischen ganz genau, dass solche Tage immer wieder kommen und wieder gehen. Und du hast gelernt, dein Haus nach solchen Tagen wieder in Ordnung zu bringen. Aber was ist, wenn mal ein richtig schlimmer Sturm kommt? Darum zweitens, Stürme erschüttern dein Lebenshaus. Jesus erzählt einmal davon, wie zwei seiner Freunde von solch einem Sturm überrascht wurden. Er sagt am Ende seiner Bergpredigt, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, da stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Jesus sagt uns hier nicht, was der Sturm genau war. Vielleicht wurde einer deiner Lieben krank oder jemand aus deiner Familie verlor seinen Arbeitsplatz. Vielleicht bestand der Sturm aber auch nur darin, dass das wirklich vielleicht auch in deinem Leben etwas kaputt gegangen ist. Vielleicht ist deine Ehe kaputt gegangen, vielleicht haben sich deine Eltern getrennt. Es kann vieles passieren im Leben. Wir wissen nur, dass jeder irgendwann solche Lebensstürme erlebt. Jesus erzählt deswegen auch nicht von einem klugen Mann, der dort lebt, wo es immer warm und sonnig ist, und auf der anderen Seite von einem Dummkopf, der da lebt, wo es stürmisch ist. Nein, Jesus sagt, dass jeder von uns seinen Sturm erlebt. Jeder. Wir glauben zwar oft, dass unser Leben schon gut wird, wenn wir es dort bauen, wo kein Sturm hinkommt. Aber Jesus sagt, das ist unmöglich. Der Sturm wird kommen. Wir glauben auch manchmal, dass alles in unserem Leben besser wäre, wenn nur unsere Lebensumstände anders wären. Wenn doch endlich der Gegenwind mal nachlassen würde. Wenn wir mehr Geld hätten, dann ging es uns besser. Oder wenn wir attraktiver wären, dann fiel uns das Leben leichter. Wenn wir einen anderen Partner oder eine andere Familie hätten, ja dann kämen wir so viel besser im Leben klar. Aber schau dir Jesus an. Er hatte von all dem nichts. Kein Geld, keine richtige Familie, kein leichtes Leben. Und trotzdem hat er ein erfülltes Leben gelebt und er hat die schlimmsten Stürme seines Lebens überstanden. Ich habe daraus gelernt, dass die Umstände unser Leben nicht ausmachen. Sie bauen nicht unser Haus. Sie haben keinen Einfluss auf das, was uns in unserem Innersten ausmacht. Dabei müssen wir verstehen, dass Jesus hier, denke ich, auch im Blick hat, dass der ultimative Sturm auf unser Leben zurollt. Eines Tages wird das Gericht Gottes an unserem Haus rütteln. Und dann? Gott wird uns dann nicht nach den Umständen unseres Lebens beurteilen. Er fragt vielmehr nach den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und darum haben die Stürme, die dich und mich plagen, auch etwas Gutes. Sie zeigen uns, worauf wir uns wirklich verlassen können. Sie legen unser Lebensfundament offen. Und das ist der dritte Punkt, auf den Jesus hier hinweist. Er sagt, leg ein gutes Fundament in deinem Leben. Eigentlich ist das Fundament eines Hauses ja nichts Großartiges. Wenn ich hier manche Schulklassen durch dieses Haus führe und ihnen alles zeige, Da hat noch nie jemand gesagt, also ihr habt aber tolle Fundamente hier, die fallen einfach nicht ins Auge. Und darum spricht auch keiner darüber, zumindest so lange nicht, bis der Sturm an dem Haus rüttelt. Und genauso ist das auch mit unserem Leben. Wir reden nicht viel über das, worauf wir so bauen. Wir wollen nur, dass alles nett und ordentlich nach außen aussieht. Aber wenn wir auf Sand bauen, dann bricht vielleicht eines Tages alles zusammen, was wir aufgebaut haben. Und das wäre tragisch, weil wir uns doch alle die größte Mühe mit unserem Leben gegeben haben. Und wenn wir auf das falsche Baumaterial setzen, gehen wir vielleicht in der Sturmflut unseres Lebens unter. Und das wäre traurig, weil Jesus doch will, dass wir leben. Darum macht uns Jesus mit diesem Gleichnis Mut, dass wir mal überprüfen, worauf wir eigentlich unser Leben bauen. Woran hängst du? Was bewegt dich? Was glaubst du? Worin investierst du die meiste Zeit? Wohin fließt dein ganzes Geld? Wohinein steckst du deine Energie? Woran orientierst du dich bei deinen Entscheidungen im Leben? Wieder zeigt Jesus seine Einzigartigkeit, als er das Problem des Mannes benennt, der auf Sand baut. Jesus sagt nicht, dass der Mann böse oder hinterhältig war. Er beschreibt den Mann, der auf Sand baut, vielmehr als Dummkopf. Und wann immer Kinder etwas Dummes getan haben, reagieren Erwachsene in der Regel nach einem festen Muster. Sie stellen eine bestimmte Frage, das ist irgendwie genetisch veranlagt. Meine Eltern haben mir diese Frage gestellt und ich stelle sie meinen Kindern. Es ist ein Wort mit 5 Buchstaben und heißt, warum? Warum hast du dein Fahrrad hinter das Auto gelegt, wo ich doch drüber fahre, wenn ich zurücksetze und aus unserem Hof raus muss? Warum musstest du ausprobieren, ob die Nuss in deine Nase passt? Oder warum musstest du über das Netz auf dem Tennisplatz springen und dir dabei einen Fuß brechen? Warum? Und genauso regelmäßig, wie die Erwachsenen diese Frage stellen, haben Kinder darauf eine einfache Antwort. Irgendjemand scheint sie kurz nach der Geburt zur Seite zu nehmen und zu sagen, solltest du jemals gefragt werden, warum, dann antworte einfach, weiß nicht. Natürlich wissen sie nicht, warum, denn wenn sie die Dinge sinnvoll angehen würden, käme nicht so etwas Dummes dabei heraus. Und wenn wir den Dummkopf jetzt fragen würden, warum hast du dein Haus an den Strand gebaut, dann würde er wahrscheinlich sagen, ich weiß es nicht. Das schien mir irgendwie eine gute Idee zu sein, es ist irgendwie passiert. Keiner zieht los, um sein Haus wirklich auf Sand zu bauen. Kein Architekt sagt, hier ist ein guter Sandplatz, hier kann man ein schönes Haus bauen. Es passiert einfach. Kein Jugendlicher setzt sich hin und sagt, also wenn ich mal groß bin, dann werde ich kriminell und drogenabhängig. Kein Ehepaar tritt vor den Altar und sagt, wenn wir erstmal ein paar Jahre verheiratet sind, dann lassen wir uns wieder scheiden. Niemand trinkt ein Glas Bier am Morgen mit dem Ziel, Alkoholiker zu werden. Niemand macht Schulden mit dem Ziel, irgendwann den totalen Bankrott zu erleben. Niemand plant solche Dinge. Es passiert einfach. Auch Matthäus, der uns diese Geschichte von Jesus aufgeschrieben hat, ist da einfach in was reingerutscht. Er hat zu wenig darüber nachgedacht, wohin der Weg führt, wenn er erstmal Zolleinnehmer ist. Als Zolleinnehmer verdiente er nicht schlecht, aber die Leute hassten ihn dafür. Seine Volksgenossen verachteten ihn und sie erlaubten ihm noch nicht einmal mehr, ihre Kleidung zu berühren. Er hatte keine Freunde mehr. Doch eines Tages, da kommt dieser Mann aus Nazareth vorbei und lädt ihn ein. Wahrscheinlich hatte Matthäus schon von Jesus gehört. Er hatte vernommen, dass dieser Jesus über einen Gott sprach, der Gnade auch für Zolleinnehmer übrig hatte. Darum muss Jesus keine langen Worte machen, als sie sich treffen. Seine Ansprache ist ganz kurz. Er sagt nur, Matthäus, komm und folge mir nach. Und tatsächlich steht Matthäus auf. Er geht um seine Zollstelle herum und schließt die Türen zu. Dann legt er Jesus den Arm auf die Schulter, sieht ihm in die Augen und sagt, Jesus, ich komme mit dir mit. Ich will bei dir das Leben noch einmal lernen. Matthäus hat sofort gespürt, dass Jesus etwas vom Leben versteht. Er hat erkannt, dass man bei Jesus tatsächlich lernen kann, ein stabiles Leben aufzubauen, das nicht dauernd zusammenbricht. Und was meint ihr, woran Matthäus das gemerkt hat? Ich glaube, er war tief beeindruckt von den Worten, die Jesus sprach. Diese Worte hatten Kraft. Das war nicht so ein Blabla. Was Jesus sagte, das hatte Hand und Fuß. Und genau davon erzählt Jesus auch in seiner Geschichte von den beiden Häusern im Sturm. Er sagt, dass ein gutes Fundament im Leben daran erkannt wird, dass das Wort Gottes gehört und getan wird. Und vielleicht schaust du jetzt noch einmal in dein Lebenshaus hinein und siehst nach, wo das Wort Gottes auch bei dir schon wirkt und wo es ein Fundament geschaffen hat. Es wurde bereits über deiner Wiege gesprochen, als deine Eltern für dich gebetet haben. Es wurde dir mitgegeben, als du in die Schule kamst. Du hast es im Kindergottesdienst und im biblischen Unterricht wahrscheinlich tausendmal gehört. Und so hat es Schicht für Schicht ein stabiles Fundament bei dir geschaffen. Du kannst dich darauf verlassen, dass diese Worte an allen guten Tagen dein Glück mit dir teilen. Und an allen schlechten Tagen werden sie dich trösten. Sie werden dich festhalten, wenn du keinen Ausweg mehr siehst und wenn der Sturm dein Leben verwüsten will. Denn Jesus ist in diesen Worten lebendig. Ja, du kannst mit ihnen erleben, wie Jesus bei der Hochzeit zu Kana die Freude der Feiernden geteilt hat. Und er teilt sie auch heute mit dir. In Krankheit und Sorgen kannst du mit den Worten der Bibel erfahren, wie Jesus nicht nur die Kranken damals heilte und tröstete, nein, er heilt auch dich damit heute. Denn das Wort Gottes bleibt für immer gleich. Es hat in all den Jahrhunderten nichts von seiner Wirksamkeit verloren. Es ist ein gutes Fundament, weil es immer bleiben wird und uns nie enttäuscht. Selbst in der Stunde, in der wir versagen, steht es noch fest zu uns und vergibt uns. Und in der Stunde, wo uns das Leben sinnlos erscheint, richtet es uns auf und zeigt uns, was Gott mit unserem Leben vorhat. So wurde das Bibelwort, das mir bei meiner Konfirmation zugesprochen wurde, zu einem tragenden Stein meines Lebens. Als Gott mich im Dezember 1989 zum Pastor berief, schenkte er mir meinen Konfirmationsspruch als Losung für das Jahr 1990. 2 Jahre vorher war dieses Bibelwort von Johannes 8, Vers 12 von Leuten ausgewählt worden, die ich nicht kenne. Aber es passte 100%ig in mein Lebenshaus. Ich nahm es damals als Zeichen aus Gottes Hand an. Und ich bin sicher, du kannst so etwas auch erleben. Glaubst du wirklich, dass jemand nach der Bergpredigt auf Jesus zukam, seine Hand schüttelte und sagte, Rabbi, das war eine echt gute Predigt? Und dann ging er nach Hause und es änderte sich nichts. In der Bibel steht, dass die Leute überwältigt waren von dem, was sie von Jesus gehört hatten. Und sie blieben erschrocken sitzen, weil sie genau spürten, dass Jesus ihr Leben heil und neu machen konnte. Und Jesus, der stand da und schaute die Leute sehnsüchtig an. Er betete und hoffte für sie. Werden sie ihr Herz jetzt für Gott öffnen? Werden sie mir glauben? Werden sie mir nachfolgen? Jesus kann ganz viel in deinem Leben tun. Nur eins tut er nicht. Er wird nicht die Entscheidung für dich treffen. Das musst du selbst tun. Denn du baust dein Haus. Du entscheidest, ob du mit oder ohne Jesus leben willst. Und wenn du morgen wieder unter Druck im Alltag stehst, dann bitte ich dich, entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Nimm ihn mit auf deine Arbeit und er wird dir helfen, die Wahrheit zu sagen. Du kannst ihn wirklich in alles mit einbeziehen. Oder wenn du ein dunkles Geheimnis mit dir herumträgst, dann kannst du es heute entscheiden, loszuwerden. Denn Jesus vergibt dir gerne. Und wenn du von etwas abhängig bist, dann kannst du entscheiden, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn Jesus, dein Heiland, ist da und er befreit dich gerne. Du kannst das tatsächlich selbst entscheiden, denn Jesus und seine Kraft sind dir jetzt ganz nah und seine Einladung an Matthäus gilt auch dir, denn er ruft auch dir zu, komm und folge mir nach. Kein Mensch schafft es alleine, immer die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Jeder von uns macht da mal Fehler. Niemand bringt es über die Länge seines Lebens fertig, wirklich alle Entscheidungen konsequent zu verfolgen und zu Ende zu bringen. Darum brauchen wir jemanden, der uns von Zeit zu Zeit trägt. Wir brauchen jemanden, der uns hält, wenn wir fallen. Jemanden, der uns liebt, wenn wir versagen. Jemanden, der uns korrigiert, wenn wir falsch entschieden haben. Und genau dieser eine, dieser jemand möchte Jesus für dich sein. Und er ruft dir zu: Wer meine Worte aus der Bergpredigt hört und sich nach ihnen richtet, der wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann und wie eine kluge Frau. Sie werden nicht untergehen, egal was im Leben passiert. Es ist Zeit, dass du dich entscheidest. Und egal, wozu dich der Heilige Geist jetzt drängt, schieb es nicht auf, denn es geht um deine Rettung. Warte nicht, bis der Sturm noch einmal heftig an deinem Haus rüttelt. Mach es lieber wie Matthäus. Steh auf und fang ein neues Leben in der Kraft Gottes an. Sag Jesus gleich im Gebet, dass du ihm folgen willst. Und dann wirst du spüren, wie neue Kraft in dein Leben hineinfließt. Das Wasser des Lebens wird dich erfüllen. Es macht dein Leben weit, klar und tief. Amen.